Wasser ging es ihm durch und durch. Er hielt den Zug an, ging auf die Mutter zu und sprach zu ihr: Weine nicht. Da blickte die Frau auf. Sie sah Jesus verwundert an. Wer sprach so mit ihr? Wer war dieser Fremde? Sie kannte ihn nicht. Jesus aber legte seine Hand auf die Bahre und rief laut über den Toten: Steh auf, Junge! Ich sage dir, steh auf! Und sieh da, der Junge setzte sich, er bewegte langsam seine Lippen, er stieß Laute hervor, sprach Wörter, sogar Sätze. Da nahm ihn Jesus an die Hand und gab ihn seiner Mutter zurück. Als aber die anderen sahen, was Jesus getan hatte, jubelten sie und riefen: Gott sei Lob und Dank, er hat uns nicht vergessen, er hat uns Jesus geschickt. Voll Freude zogen sie zurück in die Stadt, sangen und lachten und riefen in alle Häuser hinein: Wie mächtig ist Jesus, mächtiger als der Tod! Da wurde aus dem Trauertag ein Festtag, wie ihn die Stadt noch nie gesehen hatte. Jesus sieht oder Jesus sah. Das war das Thema, was ich bekommen habe, und mit dem Thema habe ich diese Geschichte gelesen. Jesus sieht. Was sieht Jesus? Wen hat er gesehen? Jesus sieht die Witwe. Die Witwe? Aber der Junge war doch der Tote. Jesus sieht die Witwe. Jesus sieht eine Frau, die weint. Eine Witwe, die weint. Eine Witwe, die alles verloren hat, die ihren Mann schon verloren hat, nur ein Kind hatte und jetzt niemand mehr hat. Ein soziales Desaster in Israel der damaligen Zeit. Man hat damals als Frau immer einen Mann gebraucht, um versorgt zu sein. Jesus sieht die Frau. Witwen sind in der Bibel ganz besondere Menschen. Nicht, weil sie besonders sind, sondern weil Gott den Menschen, den Witwen, ganz besondere Aufmerksamkeit schenkt in der Bibel. Das zieht sich durchs Alte Testament bis zum Neuen Testament. Ich habe euch was mitgebracht aus Exodus 22, 2. Mose ist das. Da heißt mal: Ein Fremdling sollst du nicht bedrücken und bedrängen, denn ihr seid auch Fremdlinge in Ägyptenland gewesen. Fremdlinge, ich verweise meine Predigt vor 1,5 Jahren, als die Flüchtlinge kamen, auch spannendes Thema, Gott sieht in Fremdlingen, wäre eine nächste Folge. Dann geht es aber weiter, nach den Fremdlingen kommt sofort: Ihr sollt Witwen und Waisen nicht bedrücken. Willst du sie bedrücken und werden sie zu mir schreien, so werde ich ihr Schreien hören. Und die Witwe hat innerlich bestimmt geschrien, zu Gott, Jesus kannte sie ja noch nicht. Und Johannes Chrysostomos, das war ein alter Kirchenvater aus dem 4. Jahrhundert, der hat gesagt: Nicht gering ist die Kraft dieser Tränen, sie können den Himmel selbst öffnen. Weiß nicht, ob ihr schon mal in einer Situation wart, wo man für Gebet eigentlich Worte sowieso nicht mehr hat. Und das sind dann die Tränen, das Gebet, was Gott hört. Jesus wandte sich als erstes der Witwe zu. Er sagt: Weine nicht. Er sah als erstes die Witwe, ihr Leid, dass sie alleine war, dass sie niemanden mehr hatte. Ich habe mir überlegt, wer sind die Witwen heute? Jetzt muss ich zuerst sagen, es passiert bei uns immer noch, und das ist nicht weit weg, dass Menschen sterben. Das verdrängen wir zwar super mit dem Tod, aber es passiert, wenn ich nur in meine Familie gucke oder in unsere Familie, da kann man hingucken, da ist jemand gestorben, dort ist jemand gestorben. Also auch das passiert, vermutlich ein bisschen weniger als früher, weil unsere Medizin besser ist. Aber auch das passiert, das möchte ich jetzt allererstes sagen. Das passiert, und vielleicht kennt jeder von uns Leute, die einen Partner verloren haben zum Beispiel. Aber dann, denke ich, gibt's bei uns auch noch eine weitere Gruppe, die wir vielleicht heute die Witwe nennen könnten, wo jetzt nicht jemand gestorben ist, sondern wo jemand verlassen wurde. Es gibt in Deutschland viele Alleinerziehende, Und finanziell schaut es da oft auch nicht so viel besser aus. Anders wie früher, man muss nicht mehr verhungern, aber man ist doch auch alleine und finanziell oft auf sich selber gestellt und emotional sowieso. Und ich habe mir gedacht, vielleicht können wir unseren Fokus auch darauf richten, auf die vielen Alleinerziehenden. In Jakobus 1,27 heißt es, die reine und vollkommene Frömmigkeit vor unserem Gott und Vater besteht darin, sich um Waisen und Witwen zu kümmern. Oder anders formuliert heißt sogar, der Gottesdienst besteht darin, sich um Waisen und Witwen zu kümmern. Waisen und Witwen ist immer gleich dann zusammen. Das sind natürlich die Kinder, die dann keine Eltern mehr haben oder keinen Papa mehr haben. In der Urgemeinde früher gab es sogar eine Witwenspeise. Das haben die aber nicht erfunden, die gab es schon im Tempel. Und damals war das so, da gab es quasi Juden, die zum Glauben gekommen sind an Jesus, und Griechen, die zum Glauben gekommen sind an Jesus. Und jede Gruppe hatte so ihre eigenen Witwen, weil scheinbar war es damals sehr normal, dass die Leute früher gestorben sind. Und da gab es dann in der ersten Gemeinde Streit und Gerangel, weil nämlich das nicht genau verteilt wurden. Die einen wurden eben benachteiligt sozusagen, die einen Witwen. Da wurde in Apostelgeschichte 6 gestritten. Wo gesagt haben, die Griechen haben gesagt, wir kommen zu kurz. Und daraufhin haben die Apostel sich zusammengesetzt und haben sich überlegt, was können wir jetzt machen, wenn die Witwen das Gefühl haben, sie kommen zu kurz. Und das möchte ich euch gerne vorlesen. Wir können es nicht verantworten, die Predigt zu vernachlässigen, weil wir durch die Versorgung Bedürftiger zu stark in Anspruch genommen werden. Sucht aus eurer Mitte 7 Männer aus, die anerkanntermaßen reich an Heiligen Geist und an Weisheit sind. Die sollen für die Versorgung zuständig sein. Wir selbst wollen intensiver dem Gebet und der Verkündigung widmen. Also, klare Trennung von Mission und Diakonie. Ich selber habe meine Ausbildung an der missionarisch-diakonischen Ausbildungsstätte gemacht. Da ist mir das nochmal gekommen. Da haben sie uns immer diese Schlagwörter gebracht. Mission und Diakonie muss immer zusammenlaufen. Verkündigung und praktische Nächstenliebe ist gut, wenn beides in der Gemeinde ist. Aber in dem Fall war es sogar so, dass es menschlich getrennt war. Die einen wollten wirklich ihren Kopf frei haben für Predigt und für Gebet. Und die anderen waren quasi freigesetzt, sich um das Praktische zu kümmern. Jetzt will ich nicht sagen, die sich um die soziale Arbeit machen müssen, die beten und so. Darum geht es jetzt nicht. Aber es geht einfach darum, wo man den Fokus drauf haben kann. Fand ich eine praktische Sache. Und ich möchte ergänzen, die Sozialarbeiter brauchen Heiligen Geist und Weisheit. Fand ich toll. Also nicht nur der Prediger braucht das. Die Sozialarbeiter, ich möchte ergänzen, Erzieher, Lehrer brauchen Heiligen Geist und Weisheit. Ich würde sagen, heute, wenn man an die Schulen geht und sich die Jugendlichen anschaut, mehr denn je. Genau. Tief ergriffen. Jesus war tief ergriffen. Als es hieß, dass Jesus die Frau ansah, war er tief ergriffen. Er hat sie gesehen, aber er war tief ergriffen. Und ich bin nicht so gut auf Griechisch, deswegen mache ich lieber Hebräisch. Und da gibt es jemanden, der hat 1885 die Bibel zurückübersetzt auf Hebräisch. Und den habe ich mir angeschaut, das ist der Franz Delitzsch. Und da hat er ein Wort genommen, das kommt nur 3-mal noch vor im Alten Testament. Und zwar Nichmaru, erregt werden, ganz starkes erregt werden, kommt eigentlich von Hitze, dass es warm wird, dass man sich sein Herz erwärmt lässt. Ich möchte euch kurz sagen, wo das vorkommt, damit ihr euch Bilder dazu bekommt, was heißt sich erregen lassen oder sein Herz erwärmen lassen. Einmal geht es um einen Backofen, okay, brauchen wir nicht drüber nachdenken, ist ohne Bild, also geht nicht um Emotionen, es ist einfach ein Backofen, der warm wird, super. Und die zweite Stelle war der Josef, der seine Brüder zum allerersten Mal gesehen hat, wo es ihm durch und durch ging, als er sie zum ersten Mal sah, aber wo er noch nichts verraten hatte. Da steht dieses Wort, Genesis 43, Vers 30, wer es nachgucken kann, also 1. Mose, da wurde sein Herz bewegt. Da steht dieses, sein Herz erwärmen lassen oder Luther übersetzen oft entbrannte, um diese Wärme zu übersetzen. Und die zweite Stelle ist für mich einer der besondersten Bibelstellen der Bibel. Die ist in Hosea 11, Vers 8. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal Hosea gelesen habt. Ich habe gedacht, vielleicht sollte ich da generell mal drüber predigen. Ganz toller Prophet. geht's drum, ich verkürze mal, Jesus, also Gott beschwert sich die ganze Zeit darüber, dass sein Volk so untreu zu ihm ist und vergleicht das sogar damit, dass er sagt, ihr seid wie eine Prostituierte und beschwert sich und zetert und beschwert sich und zetert und sagt, ändert euch und ändert euch und ändert euch und ändert euch. Und in Kapitel 11 passiert auf einmal eine Gesinneswandlung mit Gott. Und ich weiß noch, wo unser Dozent das gesagt hat, Gott kehrt um. Und ich so, hä, das geht nicht. Nur wir Menschen können umkehren. Das passt auch gar nicht zu meinem Gottesbild. Aber in Hosea 11 kehrt Gott um. Er fordert Umkehr von den Menschen. Er weiß, sie können es nicht bringen. Und dann kehrt er um. Und an der Stelle, als er umkehrt, da heißt es, eine Fachleibi, also mein Herz dreht sich um zusammen und mein Erbarmen wird erregt oder erwärmt oder kommt nach oben. Und mein Herz wird herumgedreht und mein Erbarmen erregt. Erbarmen im Plural, und wir hatten ja schon mal, wenn es Plural ist, ist es Erbarmen im Quadrat. Ne? Hatten wir ja schon mal mit dem Plural immer auf Hebräisch. Gott ist so bewegt von Erbarmen, dass er sagt, mein Herz wendet sich gegen mich. All mein Mitleid ist entbrannt. Ich will nicht tun nach meinem grimmigen Zorn. Denn ich bin Gott und nicht ein Mensch. Also Gott war so tief bewegt, dass er gemerkt hat, er muss sich wieder seinem Volk zuwenden, weil sein Volk alleine packt es nicht. Also ein super Anspruch, dass sein Volk umkehren muss, aber es kriegt es nicht hin. Und dann sagt Gott, nee, ich kehre um, weil er so bewegt war. Und dieses Bewegen steht genau an diesem Punkt und eigentlich dann nur noch an diesem Punkt. Das wollte ich in diesem Sinne nochmal bewegt, wie Josef, als er seine Brüder sah. Und das muss ja super emotional gewesen sein. Das können wir uns noch besser vorstellen, weil wir sind eben Menschen, wie Gott bewegt. Das kann man sich halt nicht so gut vorstellen. Aber Gott kann man sich auch vorstellen, wenn er immer sagt, kehrt um, kehrt um, kehrt um. Und dann merkt, oh, mein Volk kriegt's nicht gebacken. Ich muss umgehen, ich muss ihnen entgegenkommen, weil sie können es nicht. Genau, bewegt sein von Erbarmen oder hier steht sogar wörtlich auch in Hosea von Tröstungen. Also Trost ist da, die Wurzel ist eigentlich Trost, Tröstungen. Da wir hier Sozialarbeiter haben, jetzt fehlen hier Sozialarbeiter, Erzieher und ich weiß nicht, wie sie alle heißen, muss ich ein kurzes Wort richten an alle Helferlein. Jesus wusste, wo seine Grenzen sind. Er hat nicht allen geholfen. Man muss hier jedem was anderes predigen. Dem einen muss man sagen, guck hin, da ist eine Not. Und dem anderen muss man sagen, hey, geh mal nach Hause, du brauchst heute auch mal Ruhe. Also bitte, jeder muss für sich heute das mitnehmen, was er braucht, aber nicht genau das Gegenteil, was er nicht braucht. Okay? Also für die alle Sozialarbeiter und diejenigen, die sowieso nur Not sehen und gar kein Ende haben und nachts nicht schlafen können, deswegen sei gesagt, lest mal Markus 1 durch, Vers 35 und folgende. Da kommen die Jünger ganz aufgeregt zu Jesus und sagen, jedermann sucht dich. Und Jesus sagt, lasst uns woanders hingehen. Ja, also diese Einstellung bitte für alle, die das Gefühl haben, sie müssen immer helfen, mitnehmen. Kurz vorher heißt auch, er ging an eine einsame Stätte und betete dort. Also Jesus hat in altem Trubel seine Ruhe gesucht. Also wenn ich heute plädiere dafür, dass wir unser Herz erwärmen lassen und uns bewegen lassen, dann immer für alle die, die es übertreiben, im Rahmen, wo wir auch wo es uns selber noch gut geht. Mein Kommentar dazu ist, viele Menschen hält nur der aus, der auch Zeit für sich alleine findet, um Kraft zu tanken. Jetzt möchte ich euch mit all den Hintergrundinformationen nochmal die Geschichte vorlesen. Gerade habe ich sie euch nach der Neukirchner Kinderbibel vorgelesen und jetzt lese ich sie euch vor nach dem Neuen Testament Professor Berger, wie er sie übersetzt hat. Bald darauf wanderte Jesus in Begleitung seiner Jüngerinnen und Jünger und viele andere Menschen nach Nain. Nain, möchte ich noch ergänzen, heißt die liebliche Stadt. Also in der lieblichen Stadt stirbt einer, nur so für euren Kopf. In der Nähe des Dorftores begegnete er einem Leichenzug. Der einzige Sohn einer Witwe war gestorben. Und nun trug sie ihn mit großem Gefolge zu Grabe. Als Jesus die Frau erblickte, ergriff ihn großes Mitleid. Und er sagte zu ihr, hör auf zu weinen. Er trat auf den Sarg zu und berührte ihn. so dass die Träger anhielten. Dann sagte er, junger Mann, ich befehle dir, steh auf. Da setzte sich der Jüngling auf und begann zu reden. Jesus gab ihn seiner Mutter zurück. Schrecken erfasste alle, und sie lobten Gott mit den Worten, ein großer Prophet ist unter uns aufgetreten und Gott kümmert sich wirklich um sein Volk. Diese Kunde von diesem Ereignis verbreitete sich in ganz Judäa und Umgebung. Gott kümmert sich wirklich um sein Volk. Er hat uns nicht vergessen. Dieser Satz hat mich sehr angesprungen. Ich selber hatte auch schon Situationen, wo ich das Gefühl hatte oder ehrlich zugeben musste, da hat mich Gott vergessen. Da sieht er mich nicht. Und ich bin sicher, jeder von uns, vielleicht nicht in der Sekunde, aber es gibt solche Situationen, weil egal wo wir durchgehen, als Christen stehen wir immer auch in Beziehung zu Gott. Wir stehen in Beziehung zu uns, in Beziehung zum Mitmensch, aber auch in Beziehung zu Gott. Und das heißt aber auch, wenn uns was Schlechtes passiert, dann sind wir schnell dabei unbewusst, das merken wir nicht, zu sagen, ah, Gott hat mich vergessen. Oder eben nicht mal, wenn was Schlechtes passiert, noch schlimmer, wenn nichts passiert, wenn keine Heilung passiert oder was auch immer kein ist, kein irgendwas, keine Kinder kommen, alles kein, was man sich erwartet. Wenn nichts passiert, ist noch viel schlimmer, dann fragt man sich, hat mich Gott vergessen? Und ich möchte euch ermutigen heute, da ehrlich zu sein, nachzudenken und dann die Sache, wo ihr denkt, dass euch Gott vergessen hat, ehrlich zu sagen, also nur für euch, leise, weil das ist immer Heilung. Wenn man sich das bewusst macht und merkt, oh, eigentlich wollte ich jetzt ja Gott da nicht anklagen, aber irgendwie habe ich es gemacht, weil ich glaube ja an ihn und ich stehe ja in Bezug zu ihm, dann könnt ihr einfach die Sache Gott geben und sagen, Jesus, ich gebe dir das. Ehrlich gesagt, da ist so lange nichts passiert. Es fühlt sich an, wie dass du mich vergessen hast. Ich habe auch keine Ahnung, ob noch was passiert. Keine Ahnung, also Glaube muss nicht da sein. Aber bitte komm da rein in die Situation und nimm du das und heil mich da. Bei allem, was mich verletzt oder wo ich spüre, da stimmt was nicht, sage ich immer, Jesus, komm du und heil du mich. Heil du da mein Herz. Jesus sieht und Jesus sieht als allererstes dich. Und da möchte ich euch Psalm 32, Vers 8 zusprechen. Manche kennen den vielleicht, wo es heißt, ich will unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Und dieses Ich will dich mit meinen Augen leiten, gibt es auch eine andere Lesart. Ihr wisst ja, mit dem Abschreiben und so und mit den Punktierungen kann man immer so und so lesen. Und da kann man auch sagen, wenn man einen kleinen Buchstaben verändert, das ist nur ein kleiner Strich, ein kleiner Jod, kann man auch sagen, ich habe meinen Blick fest auf dich gerichtet. Ich habe meinen Blick fest auf dich gerichtet. Ich persönlich glaube, dass beide Lesarten stimmen. Das passt auf jeden Fall zu Gott. Gott will uns mit seinen Augen leiten und Gott sagt zu dir, ich habe meinen Blick fest auf dich gerichtet. Du gerade drin bist und denkst, Gott hat dich vergessen, sagt dir Gott, ich habe meinen Blick fest auf dich gerichtet. Was können wir jetzt praktisch machen? Also einmal das ganz arg für uns nehmen, dass Gott seinen Blick auf mich gerichtet hat. Damit fängt es an. Das ist ja das, was mir die Kraft gibt. Und zum Zweiten, jetzt rauszuschauen. Ganz konkret, weil wir es jetzt heute auch über Witwen hatten, wo haben wir Kinder und Frauen in der Nähe, die alleine sind, wo können wir sie unterstützen, emotional, praktisch. Dann würde ich gerne gleich noch im Anschluss mit euch beten, dass wir unser Herz anrühren lassen von Gott, so wie ich es erzählt habe, mit diesen Rachamim, mit diesen Erbarmen, was sich so erregt und einen so bewegt, dass wir beten können, ich werde es beten und jeder, der möchte, kann es innerlich mitbeten, dass wir einfach nächste Woche eine Person sehen. Und das ist jetzt egal, ob das Witwe ist oder nicht, ist einfach wurscht. Aber gerade in diesem Stress von Weihnachten, wo wir nur denken, oh, Geschenke kaufen oder irgendwas, dass wir uns die Zeit nehmen, eine Person zu sehen. Und ich glaube, da müsst ihr gar nicht viel machen. Das ist schon, wenn man die Frau am Supermarkt besonders anguckt. Oder wir waren jetzt in der Sauna und haben mit der Bademeisterin gesprochen, die sonst ganz unentdeckt bleibt. Und die war total dankbar danach. Also so ganz kleine Geschichten. Genau, eine Person sich von Gott zeigen lassen und sie sehen. Und ich bin mir sicher, dass dieser Person nachher besser geht, weil ihr sie angeschaut habt. Und zum Schluss, das ist das eine Gebet, möchte ich wirklich beten für alle Sozialarbeiter, Lehrer und Erzieher und natürlich auch für alle uns als Gemeinde und alle, die wir ehrenamtlich in irgendeiner sozialen Arbeit stecken, für Weisheit und Heiligen Geist. Ich möchte mit uns beten. Jesus, ich danke dir für dein großes Herz. Ich danke dir, dass du ein großes Herz hast für uns. Ich danke dir, dass du uns siehst. Ich danke dir, dass du sagst, ich habe meinen Blick fest auf dich gerichtet. Jesus, und weil du uns siehst, können wir auch andere sehen. Und ich möchte dich bitten, öffne du unsere Augen und lass uns nächste Woche eine Person sehen, damit wir ihr begegnen können. Danke, Jesus, dass du das kannst, dass du uns offen und durchlässig für dich machen kannst. Und ich danke dir auch für alle, die hauptberuflich bei uns mit Kindern und Jugendlichen arbeiten oder allen, die irgendwie benachteiligt sind. Und ich möchte dich bitten, Jesus, gib du ihnen Weisheit und erfüll du sie mit deinem Heiligen Geist. Und auch für uns als Gemeinde möchte ich dich bitten, Jesus, dass du uns mit deinem Heiligen Geist erfüllst und uns vollmachst mit deiner Weisheit. Amen.